Guten Morgen. Ist das nicht ein schöner Text? Nee, das wird nichts. Und so emotional. Und ein Happy End. Ich liebe Geschichten mit Happy End. Ja, es ist ein Happy End. Und diese Geschichte, darf man auch mal sagen, an dieser Geschichte haben sich Generationen von Theologen abgearbeitet. Immer um das Thema Auferstehung. Wenn man deren Texte liest, mal abgesehen davon, dass ich dann immer ein Fremdwörterlexikon daneben legen muss, ist es so, dass es schwierig ist, die Gedanken nachzuvollziehen. Und manchmal denke ich, ist das wirklich, bringt uns das wirklich weiter? Und das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Text gelesen habe, und vielleicht du auch. Was soll der Text, Johannes? Warum hast du uns diese Geschichte, diesen Bericht überhaupt ins Evangelium geschrieben? Na, natürlich können wir sagen, na ja, gut, okay, pass mal auf, das ist sehr einfach. Die Sache geht um Auferstehung und ihr sollt wissen, dass es einen Tag gibt, an dem werdet ihr auferstehen. Ja, da freuen wir uns aber. Schön, danke Johannes, und dann war es auch schon. Denn, ja, wir werden auferstehen, Punkt. Und was sagt mir das heute? Also was hat es für einen praktischen Nutzen, diese Geschichte? Was will Johannes? Vielleicht geht es in diesem Text ja gar nicht nur um Auferstehung. Vielleicht geht es ja um etwas ganz anderes. Und vielleicht will Jesus uns an Grenzen führen. Denn zerlegt man diesen Text in einzelne Segmente, dann führt das zum Teil zu erschreckenden Erkenntnissen. Zu erschreckenden Erkenntnissen. Zerlegen wir das mal, sezieren wir diesen Text und dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Wir erleben Jesus im Kreise seiner Jünger. Und im Kreise seiner Jünger kommen Boten. Männer, die ihm erzählen, pass auf, Jesus, dein Freund ist todkrank. Hilf ihm. Dass dieser Freund todkrank ist, das erkennt Jesus auch. Und er geht darauf auch ein. Vielleicht war es sogar Lazarus selbst, wir müssen uns das mal vorstellen, der die Boten losgeschickt hat und um Hilfe von seinem Freund Jesus gebeten. Und was sagt Jesus? Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes, der Sohn Gottes soll durch sie und in seine Herrlichkeit geoffenbart werden. Und wenn man das so hört, denkt man, ja, dann macht er sich mal gleich auf den Weg. Gell? Also wenn das einer sagt, so, dann wird man sagen, dann macht er sich aber schnell auf den Weg. Umso überraschender ist es doch, dass er gerade nicht geht. Er hilft seinem Freund nicht. Jesus lässt seinen Freund sterben. Jesus lässt seinen Freund sterben. Du lässt deinen besten Freund sterben, Jesus. Würden wir das Ende der Geschichte nicht kennen, wären wir wahrscheinlich entsetzt. Wir wären irritiert, wir wären vielleicht auch enttäuscht und vielleicht hätten wir auch Wut im Bauch. Vielleicht. Zum Glück kennen wir ja das Ende, aber hier kommen wir zur ersten Erkenntnis, liebe Geschwister. Gott lässt sterben. Gott lässt sterben. Und ich finde das eine erschreckende Erkenntnis. Einen kranken Menschen nicht zu helfen, dem man helfen könnte, sterben zu lassen, finde ich grausam. Mal ehrlich, keiner von uns würde doch einen lieben Menschen sterben lassen, wenn er ihm helfen könnte. Keiner von uns. Never. Never ever. Wir würden alles tun, wenn wir einem Menschen, den wir lieben, helfen könnten. Oder? Würden wir tun. Jeder von uns. Jesus nicht. Jesus lässt seinen Freund sterben. Und ganz ehrlich, ich habe mir eine andere Frage gestellt. Wenn das so ist, könnte es sein, dass Gott auch eine Gemeinde sterben lässt? Könnte es sein, dass Gott auch eine Gemeinde sterben lässt? Und die Antwort darauf ist genauso erschreckend. Ja, Gott lässt auch Gemeinden sterben. Und das erleben wir in unserem Bund. Ein großer Teil, fast ein Drittel unserer Gemeinden, wird abgewickelt. Gemeinden werden geschlossen, weil ihre Mitglieder sich geweigert haben, eine Grenze zu überschreiten. Das waren Menschen, die geglaubt haben, sie sind treu. Sie sind dem Wort Gottes treu. Und ganz am Ende sind sie doch der Botschaft Jesu Christi nicht treu gewesen. Das finde ich irre. Zurück zu unserem Text. Jesus bleibt cool. Er geht nicht, er wartet ab. Er hilft seinem Freund nicht. Erst als er sicher ist, dass Lazarus wirklich tot ist, da macht er sich auf den Weg. Und mal ehrlich, die Idee, allein die Idee, Lazarus vom Tode aufzuerwecken, ist ja schon ein bisschen strange, oder? Also, weiß nicht, ob wir alle auf die Idee gekommen wären, aber Jesus kommt auf die Idee. Und er teilt es auch seinen Mitjüngern mit. Sie verstehen das überhaupt nicht. Er muss sehr deutlich werden. Hört zu, Freunde, Lazarus ist tot. Aber um euretwillen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Wie war das eben? Du bist froh? Du bist froh, dass du deinem Freund nicht geholfen hast und ihn hast sterben lassen. Du bist froh, was ist denn das für eine eigenartige Freude? Und ich vermute mal, die Jünger waren genauso erschrocken. Sie waren erschrocken und irritiert. Und es ist auch kein Wunder. Denn der Tod selbst ist eine Grenzerfahrung. Der Tod ist eine Grenzerfahrung. Der Tod ist für uns irrational und eine absolute Grenze. Der Tod eines Menschen ist für uns unfassbar. Wer das mal erlebt hat, den Tod eines lieben Menschen, das ist unfassbar. Man kann das nicht begreifen. Eben gerade war man noch mit ihm zusammen. Man hat das Leben geteilt und nun ist er nicht mehr da. Das ist rational, nur schwer zu fassen. Ein tiefer Schmerz macht sich in uns breit. Und wir wissen sehr genau, wir haben nicht die Möglichkeit, diesen Menschen zurückzuholen ins Leben. Es ist die brutale Erfahrung einer absoluten Wirklichkeit. Und diese Erfahrung, diese Grenzerfahrung, die erleben wir gleichzeitig auch in anderen Zusammenhängen. Es ist nicht nur der Tod eines Menschen, es ist gleichzeitig auch sind auch gleichzeitig andere Erfahrungen. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann gleicht das dem Tod. Eine Krankheit, ein Unfall oder aktuell das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Dort erleben Menschen von einer Sekunde auf die andere, dass gewohnte Lebensumstände für immer beendet sind. Der Verlust eines Arbeitsplatzes verhindert und beendet sichere Einkommensquellen. das ist Tod. Tod hat viele Gesichter und wir erleben Tod auf die eine oder andere Art und Weise. Aber was genau, liebe Geschwister, ist eigentlich Tod? Was genau ist Tod? Tod ist im Grunde die Auflösung einer Form. Mit dem Tod lösen sich bekannte Formen auf. Aber sogleich bilden sich neue Formen hinter der Grenze. Nach dem Tod ist nicht nichts. Und das ist die zweite Erkenntnis, die wir gewinnen. Nur diese Erkenntnis ist schwer verdaulich, finde ich. Und in der Regel verweigern wir uns dieser Wirklichkeit auch. Wir mögen es, wenn das Alte bleibt, oder? Wir haben uns daran gewöhnt, das ist schön. Wir wollen nicht hinter der Grenze was Neues, das ist nicht gut. Also finden wir zumindest. Emotionen können nur schwer oder gar nicht mit rationalen Überlegungen überwunden werden. Wenn wir uns einen Schmerz erfasst, wenn Trauer sich auf uns legt, dann sind wir nicht in der Lage, uns sofort für etwas Neuem zu öffnen. Erst wenn sich das legt, wenn wir die Trauer überwunden haben, dann öffnen wir uns vielleicht für etwas Neues. Zurück zu unserem Text. Jesus kommt also in das Dorf, in dem Lazarus lebt mit seinen beiden Schwestern, ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, also so ein Vorort. Und er trifft auf diese beiden Frauen. Und das Interessante ist jetzt Folgendes. Beide Frauen sagen ihm exakt den gleichen Satz. Sie begrüßen ihn exakt mit dem gleichen Satz. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Den Satz kann man so oder so lesen. Wenn die Betonung auf wenn liegt, wenn du hier gewesen wärst, mein Freund, dann wäre er nicht gestorben, dann wäre es ein Vorwurf gewesen. Sie hätten aber auch das anders betonen können. Sie hätten sagen, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre alles gut gegangen. Dann hätten sie ihm die Ehre entgegengebracht, dann hätten sie eigentlich ihm signalisiert, nur du bist der Einzige, der hier helfen kann. Wir wissen nicht, wie die beiden Schwestern das betont haben. Interessieren würde es mich schon. Vielleicht werden wir sie später mal fragen. Aber eins wissen wir. Jesus kommt mit Martha ins Gespräch und er spricht mit ihr über Auferstehung. Über Auferstehung. Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, sagt Martha, ich weiß. Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, alles klar. Nö, weiß ich, alles gut. Nö. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird an jenem Tage, an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Das sagt sie. Alles Roger. Keine große Geschichte. Alles Roger. Was Jesus dieser Frau in diesem Moment offenbart, erfasst sie nicht. Sie erfasst nicht, dass sie in wenigen Minuten ihren Bruder in die Arme nehmen wird. Und hier kommt wieder eine Erkenntnis aus dem Bericht. Wir alle sind uns in der Regel einig, solange die Sache unkonkret bleibt, solange sind wir uns alle einig. Alle würden sagen, ja, Auferstehung, machen wir Haken dran. Aber Auferstehung jetzt, da hätten einige dann schon Bauchschmerzen. Und das ist in vielen Punkten so. Wir sind uns in der Flughöhe 30.000 Meter, sind wir uns alle einig. Dann, wenn wir zum Landeanflug ansetzen, dann wird es ein bisschen kritisch. Konkrete Umstände sind in vielerlei Hinsicht undenkbar. Manchmal sind sie für viele Menschen undenkbar. Sie sind ein selbst auferlegtes Denkverbot. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, und wenn es nicht vorstellbar ist, ja, dann ist es vielleicht auch unbiblisch. Und dann ist es ungeistlich und dann verstößt es gegen Glaubenstradition. Denkverbote und Glaubenstradition hindern uns daran, Grenzen zu überschreiten, liebe Geschwister. Und paradoxerweise, wenn wir genau daran sterben. Die Situation spitzt sich zu. Jesus kommt an das Grab des Lazarus. Wälzt den Stein weg. Der Stein muss wegbewegt werden, damit Lazarus lebendig aus dem Grab herauskommen kann. Und wieder ein Hinweis, den Jesus uns gibt, die vierte Erkenntnis. Es muss etwas bewegt werden. Es muss etwas bewegt werden. Wer eine Grenze überschreiten will, muss etwas oder muss sich selbst bewegen. In jedem Fall kann man nicht dort stehen bleiben, wo man ist. Als ich 40 Jahre alt wurde, man glaubt es nicht, als ich 40 Jahre alt wurde, habe ich meine Freunde zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Ich habe die letzte Einladungskarte mir eingerahmt und ich habe, das bin ich noch jung, das ist in Schweden, stehe ich da auf dem Felsen und schaue aufs Meer. Und ich habe diese Einladungskarte so gestaltet, dass ich eine Aussage von André Gide mit aufgenommen habe. Und André Gide hat einmal einen spannenden Satz gesagt. Er hat gesagt, man entdeckt keine neuen Küsten, wenn man nicht den Mut hat, alle Küsten aus den Augen zu verlieren. Man entdeckt keine neuen Küsten, wenn man nicht den Mut hat, alle Küsten aus den Augen zu verlieren. Wenn man Neues entdecken will, muss das Alte hinter sich gelassen bleiben. Zum Wesen einer Grenzüberschreitung gehört es doch, sich von einer Stelle wegzubewegen zu einer anderen. Und das ist nicht nur physisch so, das ist auch so für lang gehegte Überzeugungen und Erkenntnisse. Auch die werden sich verändern. Und ich möchte hier jemanden zitieren, das ist John Kornblum. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht auch nicht. John Kornblum war US-Botschafter in Deutschland und er war jahrelang, jahrzehntelang eigentlich maßgeblicher Architekt der transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Und er wurde anlässlich seines 80. Geburtstags jetzt im Januar interviewt zu den Verhältnissen, den Veränderungen in Europa und weltweit. Und da hat er Folgendes gesagt, ich zitiere ihn mal. Wir haben keine Wahl. Die bestehende Ordnung wird allemal kollabieren. Alle, auch die Europäer, werden gezwungen sein, sich zu ändern. Die Frage ist nur, ob unsere Institutionen und deren Führer dieser Herausforderung gewachsen sind. Denn die schlechte Nachricht ist, diese Veränderungen werden grundsätzlich sein, destruktiv, also zerstörend, und disruptiv, also ersetzend. Wenn wir in 10 Jahren in dieser Gemeinde noch Gottesdienste feiern wollen, liebe Geschwister, dann werden wir Grenzen überschreiten müssen. Wir werden Neues denken, was wir noch nie gedacht haben. Wir werden etwas tun, was wir vorher noch nie getan haben, wenn wir in 10 Jahren noch Gottesdienst zusammen feiern wollen. Gemeinde ist nicht um ihrer selbst da, sondern für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und die Botschaft Jesu hineinzutragen in eine sich verändernde Gesellschaft erfordert eben Instrumente und Methoden, die diese verändernde Gesellschaft auch erreicht. Wir leben in aufregenden Zeiten. Am Ende dieser Dekade, 2030, wird diese Gesellschaft eine andere sein. Die momentanen gesellschaftlichen Umwälzungen sind fundamental. Allein die letzten 12 Monate, nicht Jahre, die letzten 12 Monate zeigen, wie sehr selbst ideologische Grundsätze ins Gegenteil umgekehrt werden. Ein paar Beispiele. Die Grünen werden olivgrün. Und Herr Hofreiter wird Experte für Kampfpanzer. Man glaubt es gar nicht. Olaf Scholz, Ralf Stegner, Rolf Mützenick, Wolfgang Schmidt haben und mussten ihre pazifistischen Ideologien über den Haufen werfen. Das haben die jahrzehntelang gepflegt. Das hat denen wirklich was gekostet. Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, erkennt, dass seine Doktrin Wandel durch Handel krachend gescheitert ist in den letzten 12 Monaten. Wir leben in einer multikulturellen und multipolaren Gesellschaft und sie wird immer säkularer. Kirche hat ihre Gesellschaftsrelevanz schon längst verloren. Die zunehmende Gefahr von Segregation, also die Trennung, und Separation, das heißt die Absonderung, die Ghettoisierung, wird real dazu führen, dass unsere Gesellschaft eine Ghetto-Gesellschaft wird. Die Digitalisierung ist zunehmend und sie wird durch den Einsatz künstlicher Intelligenz unsere Entscheidungen beeinflussen und in unserer Kommunikation Wesentliches verändern. Unsere Wirtschaftssysteme werden momentan fundamental grundlegend umgebaut. Wir verändern unsere Energiepolitik. Wir gehen über zu digitalen Bezahlsystemen. Der digitale Euro wird kommen, er wird kommen. Und das Bankensystem, wie wir es kennen, wird sich vollständig verändern. Wir werden erleben, dass die Sicherheitsarchitektur in Europa sich grundlegend verändert. Schweden und Finnland werden in den nächsten Wochen der NATO beitreten. Das ist vor 12 Monaten, vor 18 Monaten nicht vorstellbar gewesen. Und der NATO-Sekretär Jens Stoltenberg hat bereits angekündigt, muss ich mir mal vorstellen, das hat er bereits angekündigt, dass die Ukraine langfristig NATO-Partner wird. Ich glaube nicht, dass man das in Moskau so ohne Kritik aufnehmen wird. Selbst die Schweiz, das hat mich ja gewundert, selbst die Schweizer denken darüber nach, ihr jahrhundertelanges Neutralitätsgebot zu hinterfragen. Donnerwetter, du denkst, das glaube ich nicht. Die da auf ihren Bergen denken darüber nach, das Neutralitätsgebot zu kippen. Mal gucken, was rauskommt. Wie sich der Wettbewerb der politischen Systeme entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Augenblicklich nimmt er an Schärfe zu. Der Konflikt zwischen den USA und China im südlichen Pazifik ist schwer kalkulierbar. Ein Überfall Chinas auf Taiwan würde weltweit die Wirtschaftsprozesse lahmlegen. Sofort. Das geht da nicht um eine kleine Südseeinsel. Das geht auch nicht um 23 Millionen Leute. Davon hat Xi genug. Das hat 1,4 Millionen. Das geht um was ganz anderes. Es geht um Chipproduktion. Es geht um Technologietransfer. 80% der Chipproduktion kommt aus Taiwan. Im Bereich der Hochleistungstechnologie sind es 90%. Wenn das Ding steht, steht die Weltwirtschaft. Ich könnte das jetzt endlos weiterführen, ich habe nicht so viel Zeit. Ich könnte jetzt über unsere Arbeitsbedingungen, über Konsumverhalten, ich könnte über alles Mögliche jetzt reden. Wir stehen in einem Umwälzungsprozess, das ist epochal und wir alle sind Zeitzeugen. Was heißt das für uns? Was heißt das für Kreuzkirche? Kreuzkirche, was heißt das für dich? Was heißt das für dich? Wenn Kirche nicht zu einer religiösen Folklore verkommen will, werden wir uns verändern müssen. Es reicht nicht, einen Gottesdienst durch moderne Liedchen anzureichern. Das ist zu wenig. Pass auf, Pete Ward veröffentlichte 2002 sein Buch Liquid Church. In diesem Buch schlug er vor, die festen und starren Kirchenstrukturen aufzubrechen. Das geht zurück auf ein Buch, das steht jetzt nicht im Konzept, muss man gucken. Das geht zurück auf ein Buch von Sigmund Baumann. Sigmund Baumann hat um 2000 eine Gesellschaftsanalyse gemacht. In dieser Gesellschaftsanalyse hat er festgestellt, dass die Gesellschaft sich aufbricht. Das heißt, feste Strukturen werden aufgebrochen. Wir sind nicht mehr darauf angelegt, feste Beziehungen zu haben, sondern wir haben Beziehungen auf Zeit. Und er hat das genannt Liquid Modernity. Das ist ins Deutsche übersetzt worden mit flüssige Moderne. Und diesen Gedanken, den Sigmund Baumann hier entwickelt hat, den hat Pete Ward aufgegriffen und hat gesagt, was bedeutet das eigentlich für Kirche? Und hat dann gesagt, ja, wir müssen das aufbrechen. Kirche muss sowas werden wie eine Flüssigkeit, die in die Gesellschaft einsickert. Wir werden uns verändern müssen. Eine Gesellschaft, die fluide ist, wird eben auch eine fluide Gemeinde brauchen. Wir müssen flexibler werden. Wir müssen neue Formate und neue Formen finden. Gemeinde ist wie die Flüssigkeit, die in die Gesellschaft hineinfließt. Die Akzeptanz anderer spiritueller Formen christlicher Gemeinschaft ist der Zugang zu einer gegenwartsorientierten Gemeinde. Größere Varianz und Vielfalt in der Gemeinde wird eine der künftigen Aufgaben unserer Kreuzkirche sein. Dazu und viel mehr hatte ich an einem Schwarzbrotabend gesprochen und die Materialien könnt ihr euch runterladen aus dem Portal. Dazu und viel mehr werden wir auf der Gemeindefreizeit sprechen und nachdenken. Und Mattis Hochhaus wird uns dazu begleiten. Es wäre schön, wenn du dabei wärst. Zurück zum Text. Wälz den Stein weg. Und Jesus hat den Satz noch nicht mal ausgesprochen. Da fällt Martha ihn auch gleich ins Wort. Bloß nicht. Der Gestank ist unerträglich. Und da sind sie wieder, die Bedenkenträger. Bloß nichts bewegen. Bloß nicht. Alle schön beim Alten lassen. Martha konnte es immer noch nicht fassen, dass ihr Bruder gleich auferstehen wird. Sie kann es sich nicht vorstellen. Undenkbares zu denken ist auch nicht leicht. Aber an dieser Stelle verschiebt Jesus die Schwerpunkte völlig neu. Es geht nicht darum, was sich Martha vorstellen kann oder nicht. Und es geht auch nicht darum, was wir uns vorstellen können oder nicht. Es geht darum, was wir glauben. Es geht darum, ob wir Gott vertrauen, dass er eine Grenze mit uns überschreiten kann. Darum geht's. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und ich bin davon überzeugt, liebe Geschwister, jeder von uns möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Nur das gelingt nur, wenn wir uns bewegen. Der Stein muss bewegt werden. Sie hatten sich alle um das Grab versammelt, um zu trauern. Und das ist auch unsere Tradition. Wir gehen an ein Grab, um zu trauern. Das machen wir so. Das machen wir schon seit Menschengedenken so. Immer haben wir das so gemacht. Nur einer nicht. Einer ging nicht zum Grab, um zu trauern. Der ging dorthin, um einen Menschen aufzuerwecken. Das machen wir in der Regel nicht. Wir versauen den Beerdigungs- und Instituten ja nicht das Geschäft. Aber er ging hin, um einen Menschen aufzuerwecken. Er wollte, dass die Herrlichkeit Gottes aufleuchtet. Das war sein Ziel. Und das tut es auch, denn Lazarus tritt aus dem Grab heraus. Der eigentliche Held ist ja Lazarus, gell? Er ist ja der, der die Grenze überschreitet. Hätte auch sagen können, so, passt mal auf, Freunde, ich war so schön ruhig in dem Grab. Jetzt habe ich die beiden Schwestern wieder an der Backe, ey, und da zetert und zetert, ich habe keinen Bock drauf, lass mich durch. Hätte ja sagen können. Nein, er kommt aus dem Grab. Er tritt aus dem Grab heraus. Und man sieht noch, das Alte ist an ihm, die Leichentücher und das Leichentuch. Und was sagt Jesus? Nehmt ihm die Tücher ab und lasst ihn gehen. Nehmt ihm die Tücher ab und lasst ihn gehen. Der neue Lazarus soll gehen. Er soll sich nicht ausruhen, er soll nicht Urlaub machen, er soll sich nicht einen schönen Tag machen oder was weiß ich. Er soll gehen. Er soll in die Zukunft gehen. Und hier finden wir die letzte Information, die Jesus uns gibt. Gott schafft uns eine Zukunft, wenn wir bereit sind, eine Grenze zu überschreiten. Er wird mit uns in die Zukunft gehen und dort werden wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist die Verheißung für heute. Und das ist auch die Botschaft dieses Textes für heute. Geh, Kreuzkirche, über die Grenze und sieh die Herrlichkeit Gottes. Und nun liegt es an dir und an mir, ob wir die Grenze überschreiten und Herrlichkeit Gottes sehen.